Nummer 6. Und gestern habe ich gezeigt, wie Römer 6 in drei Gruppen eingeteilt ist. In den ersten 10 Versen geht es um was? Wissen. Offenbarung. Nicht das Buch der Offenbarung, sondern Offenbarung, Erkenntnis. Tatsachen, göttliche Tatsachen. Und was sind diese Tatsachen? Es geht hier in diesem Teil um unsere Position in Christus. Und in Christus, was sollten wir wissen? Wir sind mit ihm gestorben und auferstanden. Halleluja. Amen. Mit ihm gestorben und auferstanden. Das sind die Tatsachen, die wir hier haben. Das heißt hier, wisst ihr nicht, dass so viele auf Christus getauft wurden, auf seinen Tod getauft worden sind, so sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit wir, wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist, durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in Neuheit des Lebens wandern. Denn wenn wir verwachsen sind mit der Gleichheit seines Todes, so werden wir auch mit der seiner Auferstehung sein. Da wir dies erkennen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde abgetan sei, dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Denn wer gestorben ist, ist freigesprochen von der Sünde. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Da wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt ist, nicht mehr stirbt, der Tod herrscht nicht mehr über ihn, denn was er gestorben ist, ist er ein für allemal der Sünde gestorben, was er aber lebt, lebt er Gott. Amen. So, wie oft ist er gestorben? Und wie oft ist dein alter Mensch gestorben? Einmal. Wenn Christus einmal gestorben ist und mein alter Mensch mitgekreuzigt ist, Jesus ist nicht jeden Tag gekreuzigt und so ist auch nicht mein alter Mensch jeden Tag gekreuzigt und ich muss meinen alten Mensch nicht aus dem Grab holen und ihm dienen, sondern mein alter Mensch ist mit Christus gekreuzigt, genau wie Christus gekreuzigt ist einmal, so ist mein alter Mensch, preis dem Herrn, einmal gekreuzigt und er ist in dem Grab. Und das ist der Grund, warum in Vers 11 Paulus sagt, so auch ihr haltet euch der Sünde für tot, Gott aber lebend in Christus Jesus. So in Vers 11 geht es um was? Glauben. Und ich habe gestern gesagt, dass dieses Wort haltet euch dafür, ist dasselbe Wort, was Paulus benutzt in Römer 4, wo es übersetzt wird, mehrmals rechnet, dass Gott Abraham die Gerechtigkeit zugerechnet hat. So hier rechnet euch zu, dass ihr der Sünde gestorben, Gott aber leben in Christus Jesus sei. Zurechnen ist eine wunderbare Definition von Glauben. Rechnen können wir alle und überall auf der ganzen Welt ist das gleich. 1 plus 1 gleich 2, sogar in Amerika, wo alles anders ist. In Amerika stimmt es immer noch, 1 plus 1 ist 2. Das Es ist nicht zwei, weil wir das rechnen. Versteht ihr das? Sondern es ist so und wir rechnen das so. So, wir glauben uns nicht in diese Sache hinein, sondern es ist so und wir glauben das. Offenbarung ist der Same des Glaubens. Offenbarung ist das, was Glaube möglich macht. Und das ist der Grund, warum Paulus sagt, dass der Glaube kommt aus dem Hören. Und das ist sehr wichtig. Das Wort da ist akouo. Es bedeutet hören. Der Glaube kommt aus dem Hören. Und das bedeutet nicht, aber dass du da sitzen sollst, bis du etwas hörst. Und dann kannst du glauben, oder dass Gott persönlich aus dem Himmel von seinem Thron aufstehen muss und sagen, hey, ich habe dich, ich habe deinen alten Menschen gekreuzigt. Ah, ich habe das gehört. Wir denken, dass ihr glauben würdet, wenn Gott den Himmel zerreißen würde, persönlich dir erscheinen und sagen, hey, ich habe deinen alten Menschen mit Christus gekreuzigt. Verstanden? Wie viele von euch denken, dass ihr dann glauben würdet? Ihr würdet das nicht glauben. Ihr würdet das nicht glauben. Wisst ihr warum? Ihr würdet das für vielleicht einen Augenblick lang, vielleicht sogar einen Tag, vielleicht eine Woche. Aber was tust du danach? Wie viele von euch haben schon ein Wunder erlebt? Amen. Und hier ist das Erstaunliche über Wunder, ist, dass wir Menschen, wir können ein Wunder erleben und am nächsten Tag können wir zweifeln. Wie viele von euch haben jemals in einem Gottesdienst, zum Beispiel in der Anbetung, gesagt, Gott, ich werde nie wieder seine Liebe bezweifeln? Wie viele von euch haben trotzdem die Liebe Gottes bezweifelt? Amen. Weil das trägt uns nicht. Das ist super und das ist gottartig und er macht das sehr gerne. Aber das ist nicht das Entscheidende. Das wird nicht Glauben bringen. Sondern das, was Glauben möglich macht, ist Offenbarung aus Gottes Wort. Der Glaube kommt aus dem Hören, aber das Hören kommt aus dem Wort Christi. Und das hat keine andere Bedeutung, als nur das Wort des Evangeliums von Jesus Christus zu predigen. Und das ist ein wesentlicher Teil von dem Evangelium von Jesus Christus. Es ist nicht nur, dass er für deine Sünden gestorben ist, das ist auch wahr und das ist wunderbar, aber auch am selben Kreuz, wo er deine Sünden ausgetilgt hat, hat er dich auch getragen und du wurdest mit hingerichtet mit Christus. Ja, das sind einige der schönsten Worte, die du jemals hören wirst. Ich kann mich erinnern, wo ich in der Bibelschule war und es ging mir an einem bestimmten Tag echt mies und ich weiß das genau, weil ich sehr mit mir selber beschäftigt war und ich ging so herum, meinen Kopf in meinem Brust und wollte genau kontrollieren, wie es mir geht und ich wusste auch genau und ich habe so auch gebetet, oh Gott, ich bin so ein blablabla und Gott alles über mich gesagt, was er noch nicht wusste und Gott war schockiert. Wisst ihr was? Jemand hat einmal gesagt, Gott ist nie mit uns enttäuscht, weil er hat sich nie über uns getäuscht. Und das musst du behalten. Das musst du wirklich behalten, weil das ist echt wahr. Gott weiß alles. Deswegen hat er dich exekutiert. Oder was auch immer. Er hat dich hingerichtet. Preis dem Herrn. Er hat nicht versucht, deinen alten Menschen zu heilen, sondern er hat ihn einfach gleich umgelegt. Halleluja. Und deswegen, an diesem Tag ging ich so zu meinem Zimmer vom Unterricht und ich schaute für einen Moment in Gottes souveränen Plan, schaute ich für einen Moment in das Fenster von einem Schüler hinein und ich sah auf der Wohnzimmerwand in riesigen Buchstaben: Ich bin tot. Und ich rief spontan mit lauter Stimme: Halleluja, ich auch! Das war die beste Nachricht, die ich an dem Tag gehört hatte. Dieser alte Mensch, der mir so viele Probleme bereitet hat, er ist tot. Halleluja. Na, schau in Epheser 4 kurz. Und da sehen wir, was Paulus unter alten Menschen versteht. Epheser 4 und Vers 22. Vielleicht sollte ich anfangen mit 20, weil das ist sehr interessant, was Paulus hier sagt in Bezug auf wahre Lehre. Ihr aber habt den Christus nicht so kennengelernt, ihr habt ihn doch gehört und seid in ihm gelehrt worden, wie es Wahrheit in Jesus ist, dass ihr, was den früheren Lebenswandel angeht, den alten Menschen abgelegt habt. Nun, hier ist erstens der Satz, dass wenn wir richtig gelehrt worden sind, dann sind wir gelehrt worden, dass der alte Mensch mit Christus gekreuzigt ist. Und wenn wir etwas anders gelehrt worden sind, dann sind wir falsch gelehrt worden. Wenn du gelehrt worden bist, dass dieser alte Mensch muss noch gedient werden, muss noch geheilt werden, muss noch muss ihn immer wieder aufgraben und die ganze Vergangenheit aufarbeiten, dann sagt Paulus, das ist nicht die Wahrheit, wie sie in Jesus ist, und die Wahrheit ist in Jesus. Und der Heilige Geist ist nur verantwortlich, uns in die Wahrheit zu führen. So er, wenn wir anfangen mit diesen Dingen, der Heilige Geist macht nicht mit. Guten Morgen. Der Heilige Geist führt uns in die Wahrheit. Und die Wahrheit ist in Jesus, in der Tat. Jesus ist die Wahrheit. Und wir tun Menschen keinen Gefallen, indem wir sie immer wieder beschäftigen mit ihrer Vergangenheit. Wir tun ihnen keinen Gefallen, wir tun ihnen Schaden. Wir richten Schaden aus, indem wir ständig sie beschäftigen mit ihren alten Menschen. Indem wir immer mit dem Schaufel, so lasst uns ihn nochmals ausgraben und nochmals untersuchen und nochmals irgendetwas finden und nochmals für ihn beten und alle diese Dinge. Es gibt ein Wort, was wirklich gerade an der Spitze meiner Zunge ist, aber ich widerstehe der Versuchung, dieses Wort zu gebrauchen in dem Namen Jesu. Halleluja. Aber wenn wir so gelehrt worden sind, dann sind wir falsch gelehrt worden. Aber gute Nachricht habe ich heute. Heute kann ein wunderbarer Wendepunkt sein. Du kannst Menschen einen Gefallen tun, indem du ihnen die Wahrheit sagst. Und so heißt es hier, alles, was den früheren Lebenswandel angeht, den alten Menschen. Das ist, was Paulus unter den alten Menschen versteht, alles, was den früheren Lebenswandel angeht. Es gibt einen wunderbaren Satz in dem Neuen Testament. Paulus benutzt das mehrmals in den Briefen. Er schreibt an Christen, die aus dem Heidentum kommen, und er sagt, jetzt aber. Das sind wunderbare Worte. Jetzt aber. Golgatha hatte die Geschichte entzweigerissen, dass es von nun an anders aussieht. Halleluja. Und Und wir hier in Europa, wir sind sehr interessant. Wir denken, dass das Evangelium in christlichen Abendland angefangen hat, aber das ist nicht die Wahrheit. Das Evangelium hatte angefangen. Das Evangelium hatte seinen Anfang gehabt in den heidnischen Ländern in Kleinasien und Europa. Sehr interessant, wenn du zum Beispiel nach Korinth gegangen wärst oder Ephesus, was ich hier gelesen habe, oder Kolosse oder Thessaloniki, wenn du in diese Städte hereingegangen bist und zu den Christen in dieser Stadt, wenn du zu ihnen gegangen bist und gefragt, waren irgendwelche deine Vorfahren in okkulten Praktiken beschäftigt? Da hätten sie gesagt, ja, alle. Und trotzdem, wo ist der Dienst an solche Dinge? Es ist da. Dieser Dienst geschieht in dem Predigen der Wahrheit. Und der beste Dienst, den du Menschen tun kannst, ist die Wahrheit verkündigen. Amen. Und es wurde still. Ihr denkt nach. Das habe ich gemerkt. Okay, zurück in Römer 6. Hier heißt es, dann weiter, Vers 12. So herrsche nun nicht die Sünde in eurem sterblichen Leib, dass er seinen Begierden gehorche. So von Vers 12 bis Vers 23, da geht es um Erfahrung hier geht es um Position. Hier geht es um Praxis, also die Umsetzung der Position. Die Praxis folgt aber was? Wie? Nein. Die Praxis folgt dem Glauben. Das ist wichtig. Du kannst nicht von hier zu hier springen. Genau wie Peter gestern gesagt hat, mit dem Glauben sind alle diese anderen Dinge verbunden. So auch hier, du kannst nicht von der Position in die Praxis einfach gleich rübergehen, sondern wir müssen erstmal im Glauben, der Glaube folgt der Tatsache. Der Glaube folgt dem Wissen, der Offenbarung, der Erkenntnis. Dein Glaube wird nie deine Erkenntnis übersteigen können. Du wirst nur insofern glauben können, wie du Offenbarung von Gottes Wort hast. Aber ich fand das gut gestern. Sprich das, bis du das glaubst, und nachdem du das glaubst, dann sprich das weiter. Amen, das ist super. Und Glaube folgt dann der Position, und die Erfahrung oder die Praxis folgt dem Glauben. Wie gesagt, wenn du das umkehrst, dann hast du wirklich, dann kommst du in Schwierigkeiten. Aber ich kann das nicht zu lange wiederholen, sonst muss ich das morgen machen, und wir kommen und wir enden dieses ganze Ding in Römer 7, und das wäre eine Tragödie. Okay? So, wir müssen hier weitergehen. Hier in Vers 12 ist ein Wort so oder darum, wie auch in Vers 11. In Vers 11 gibt es darum, und dieses darum bezieht sich auf die 10 Verse der Offenbarung, des Wissens, der Erkenntnis. Und jetzt in Vers 12 gibt es ein Darum. Und dieses Darum bezieht sich auf den folgenden Dingen, die Paulus hier sagen wird, nämlich die Hingabe an unsere Position. Es ist nicht genug, einfach die Position zu erkennen und im Glauben zu stehen, sondern du musst deinem Glauben folgen. Hier ist, wo es wirklich schon in dem 6. Kapitel, nicht in dem 9. Kapitel, sondern schon in dem 6. Kapitel schmerzhaft praktisch. So, herrsche nun nicht die Sünde in eurem sterblichen Leib, dass er seinen Begierden gehorche. Stellt euch nicht eure Glieder der Sünde zur Verfügung als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern stellt euch selbst Gott zur Verfügung als Lebende aus den Toten und eure Glieder Gott zu Werkzeugen der Gerechtigkeit. Denn die Sünde wird nicht über euch herrschen, denn ihr seid nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade. Was nun? Sollen wir sündigen, weil wir nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade seid? Seid doch nicht so blöd. Wisst ihr nicht, dass wem ihr euch zur Verfügung stellt als Sklaven zum Gehorsam, ihr dessen Sklaven seid, dem ihr gehorcht, entweder Sklaven der Sünde zum Tod oder Sklaven des Gehorsams zur Gerechtigkeit. Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde wart, aber vom Herzen gehorsam geworden seid, dem Bilde der Lehre, dem ihr übergeben worden seid. Ein Schlüsselvers in Römer 6, Teil 3, und zwar, ihr seid gehorsam vom Herzen dem Bilde der Lehre, dem ihr übergeben worden seid. Okay? So, das heißt, sie haben eine Lehre bekommen, aber sie haben nicht nur die Lehre gehört und sagte, toll, sondern sie sind diese Lehre gehorsam geworden. Seid ihr da? Ich weiß nicht, wie das bei euch war, aber als ich ein Kind war, da hat meine Mutter mich und meinen Bruder ins Badezimmer genommen. Und in unser Badezimmer zu Hause war ein Tafel, ähnlich wie diese, und ein Rednerpult, auch so. Und meine Mutter hatte einen Vortrag gehalten über Baden. Jeden Sonntagabend, ja, wo wir klein waren, haben wir diesen Vortrag gehört über Baden. Und meine Mutter hatte mit einer Einleitung 3 Punkte und ein Lied oder ein Gedicht zum Schluss, hatte sie eindeutig erklärt, weswegen es gut ist, zu baden. Und dann zum Schluss, mein Vater hat die Lichter gedämmert und im Hintergrund, meine Tante hat ein Orgel gespielt. Wir haben auch ein Orgel in dem Badezimmer gehabt. Orgel gespielt, Lichter wurden gedämmert. Und meine Mutter hat gesagt, und da waren kleine Bänke da so, ja, wo mein Bruder und ich gesessen haben, und hörte mit großem Interesse diesen Vortrag an. Und dann sagte meine Mutter, mit jedem Kopf gebeugt und jedem Auge zu, möchte ich fragen, ob irgendjemand hier heute Abend sich anspricht, angesprochen fühlt. Und mein Bruder und ich. Und dann sagte meine Mutter, ja, komm nach vorne, ich möchte für dich beten. Und so sind wir nach vorne gekommen. Meine Mutter hat uns die Hände aufgelegt. Wir sind umgefallen. Ein paar Minuten gelegen und wieder aufgestanden. Meine Mutter sagte, Gottes Segen bis nächsten Sonntag. Ging es euch auch so, ne? Ist das, wie es euch gegangen ist? Mir auch nicht. Meine Mutter hat uns keine Erklärung gegeben. Ja? Die erste Erklärung war, weil ich das gesagt habe. Irgendwann mal haben wir mitgekriegt, warum es wichtig ist. Aber jeden Sonntag war das, als wir klein waren, ins Bad. Nicht ohne Händeauflegung. Ohne drei Punkte, ohne Orgelmusik, ohne gedämmerte Lichter. Ohne Gebet. Da haben wir das gemacht. Und Christen sind so gewohnt. Sie kommen Sonntag zur Gemeinde. Sie hören das Wort. Sie kommen nach vorne. Sie fallen um. Sie gehen nach Hause. Hat sich nichts geändert. Und dann meckern sie und sagen, das hat nicht funktioniert in meinem Leben. Und Paulus sagte, ich kann mich identifizieren mit diesem Wort hier, Vers 17, Gott aber sei Dank, dass ihr, obwohl ihr Sklaven der Sünde wart, ihr wart Sklaven der Sünde. Jetzt aber, vom Herzen gehorsam geworden seid, dem Bilde der Lehre, dem ihr übergeben worden seid. Das ist ein Schlüsselwort in diesem Abschnitt hier, Gehorsam. Hier heißt es, lasst die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leib, stellt auch nicht eure Glieder der Sünde zur Verfügung als Werkzeuge der Gerechtigkeit, sondern zu Gott als Werkzeuge der Gerechtigkeit. Nun, hier sind zwei Dinge, die wir erstens feststellen sollten. Wir stellen unsere Glieder zur Verfügung. Entweder Gott zur Gerechtigkeit oder der Sünde zur Sünde. Wir sind diejenigen, die das tun. Niemand kann das für uns tun. Das geht nicht mit Händeauflegung. Das geht nicht mit Seelsorge. Das geht nicht mit Stunden beten. Du kannst beten, bis du grün und blau bist. Das wird nichts ändern. Wir sind diejenigen, die uns zur Verfügung stellen. Entweder Gott oder weiter in dem alten Leben. Und zweitens, wir sind Sklaven desjenigen, dem wir gehorchen. Wir sind dessen Sklaven, demjenigen wir gehorchen. Wenn wir Gott gehorchen, wir sind sein Sklaven. Wenn wir Gott nicht gehorchen, da sollten wir uns nicht täuschen, wir sind nicht seine Sklaven. Ihr seid Sklaven der Gerechtigkeit geworden, weil ihr dem Bilde der Lehre, die ihr empfangen habt, gehorsam geworden seid. Der Gehorsam ist der Schlüssel. Hier in diesem Abschnitt Gehorsam fünfmal zur Verfügung stellen. Fünfmal Sklaven, zehnmal. Ich persönlich glaube, dass die Bibel von Menschen geschrieben ist, von Gott aber inspiriert, bis auf dem Wort. Und das finde ich sehr interessant. Fünfmal Gehorsam, fünfmal zur Verfügung stellen, bedeutet zehnmal Sklaven. Fünf plus fünf gleich zehn. Auch in Bad Gandersheim, wo alles ist ganz anders. So, hier heißt es, dass wir sind diejenigen, die uns zur Verfügung stehen. Wir sind diejenigen, die entweder Gott gehorchen oder den Begierden unseres sterblichen Leibes. Okay? Now. Uh-oh. Die Tafel hier ist, stellt sich mir nicht zur Verfügung. Okay? Ja. Wir wollen anschauen, ein bisschen, wie das praktisch aussieht und wie wir schon mehrmals gesagt haben. Also es geht hier wirklich schnell und intensiv. Diese Dinge in der Bibelschule nehme ich mir so viel Zeit, wie nötig ist, um diese Dinge zu erklären. Und mit dieser Stunde hier, mit diesem Abschnitt hier, verbrauche ich mindestens 5 Unterrichtseinheiten mit diesem Abschnitt hier, was ein sehr wichtiger Abschnitt ist. Okay? So, hier ist ein Schlüsselvers, Vers 16. Wisst ihr nicht, dass wem ihr euch zur Verfügung stellt als Sklaven zum Gehorsam, ihr dessen Sklaven seid, dem ihr gehorcht. Entweder Sklaven der Sünde zum Tod oder Sklaven des Gehorsams zur Gerechtigkeit. Na hier, Vers 19 ist noch ein Schlüsselvers. Ich rede menschlich wegen der Schwachheit eures Fleisches, denn wie ihr eure Glieder als Sklaven der Unreinheit und der Gesetzlosigkeit zur Verfügung gestellt habt, so stellt jetzt eure Glieder zur Verfügung als Sklaven der Gerechtigkeit zur Heiligkeit. Und dann Vers 22, oder Vers 21 und 22, hier heißt es, welche Frucht hattet ihr denn damals? Damals ist ein wichtiges Wort. Paulus unterscheidet vor Bekehrungszeit von nach Bekehrungszeit. Welche Frucht hattet ihr denn damals? Dinge, deren ihr euch jetzt schämt, denn das Ende davon ist der Tod. Jetzt aber von der Sünde freigemacht und Gottes Sklaven geworden, habt ihr eure Frucht zur Heiligkeit, als das Ende aber ewiges Leben. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gnadengabe Gottes aber ewiges Leben in Christus Jesus. Hier heißt es, dass beides Tod und Heiligkeit, oder wir könnten das sogar sagen, Heiligkeit und Gesetzlosigkeit, Ungerechtigkeit, Unheiligkeit, was auch immer, das ist Frucht. Frucht ist Ergebnis von einem Prozess. Okay? So, egal wie ein Mensch heute ist, ist das Ergebnis von einer Geschichte. Okay, schauen wir ganz kurz wieder in Epheser 4. Epheser 4. Und Paulus sagt, dass ihr, ab Vers 22, dass ihr, was den frühen Lebenswandel angeht, den alten Menschen abgelegt habt, der sich durch die betrügerische Begierden zugrunde richtet, dagegen erneuert, werdet in dem Geist eure Gesinnung und den neuen Menschen angezogen habt, der nach Gott geschaffen ist in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Deshalb, hier wieder, das ist genau dasselbe, was Paulus in Römer 6 gesagt hat. Deshalb, jetzt wird es praktisch. Du kannst dasselbe lesen in Kolosser 3. Ihr seid gestorben, euer Leben ist mit, in Christus mit Gott verborgen, deshalb. Und da wird es praktisch. Da sind Dinge, die hier gesagt werden, die es für uns sehr praktisch macht, wie wir das umsetzen können, was unsere Position in Christus Jesus ist. Wie können wir das umsetzen? Deshalb legt die Lüge ab und redet Wahrheit. Ich liebe das, weil Gott sagt, nicht nur legt die Lüge ab, sondern er sagt und redet Wahrheit. Und das ist hier in diesem ganzen Abschnitt hier, da nimmt Gott den, der gelogen hat, und er macht aus ihm einen Menschen, der die Wahrheit redet. Amen. Also nicht automatisch. Okay, so, nehmen wir einfach diesen ersten. Diesen ersten haben wir Zeit nicht für die andere, aber wir nehmen einfach diesen ersten, der Lügner. Wie viele von euch wissen, dass ein Lügner nicht als Lügner geboren ist? Das hat mich überrascht, wo ich früher sehr viel zu Ungläubigen gesprochen habe. Da habe ich einen Trick gelernt von anderen Christen, so wie man, so mit meinem Handbuch, wie man Nichtchristen überführt. Ja? Und so habe ich mit jemandem gesprochen und er hat verleugnet, dass er Sünder ist. Und ich habe gesagt, okay, hast du jemals gelogen? Und er sagte, nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Ich habe nie gelogen. Du lügst jetzt. Nein, ich habe nie gelogen. Es gibt sogar Menschen, die nie gelogen haben. Ja, ein Lügner ist nicht ein Lügner, weil er geboren ist als Lügner. Stimmt das? Weil, wo das Baby aus dem Mutterleib kommt und das Erste, was aus seinem Mund kommt, ist ein Schrei. Das ist keine Lüge. Er meint das wirklich. Au! Er hat gerade gefragt, was habe ich schon getan? Das Erste, was er kriegt, wo er aus dem Mutterleib klatscht, noch nichts habe ich getan. Er lügt nicht. Er ist kein Lügner. Niemand ist als Lügner geboren. Niemand. Potenzial ist da, natürlich. Aber der ist nicht als Lügner geboren. Wie geschieht das? Es geschieht so, dass erstens ist ein Gedanken. Wir können sagen Versuchung. Und zwar, hier bin ich als Kind und ich habe etwas getan, was ich nicht gestehen möchte. Meine Mutter fragt mich, hast du das getan? Und jetzt bin ich konfrontiert mit einem Gedanken. Wenn ich die Wahrheit sage, dann werde ich bestraft werden. Und ich mache hier eine Entscheidung, nicht weil ich meine Mutter anlügen möchte, nicht weil ich sage, ich hasse meine Mutter und ich will sie anlügen. Das ist meistens nicht der Fall. Sondern was ist die Situation? Was ist die Situation? Nein. Nein. Was ist das Problem? Auf welche Motivation mache ich meine Entscheidung? Das ist es. Und so, aufgrund das, was ich denke, das Beste für mich ist. Und wenn das nicht richtig ist, das ist das Beste für mich. Ich mache diese Entscheidung, ich zentriert, diese egoistische Entscheidung, und ich mache diese Entscheidung und ich tue es. Ich lüge. Ja, ich bin nicht deswegen ein Lügner. Und ich glaube, dass viele Eltern hier einen Fehler machen, wenn ein Kind einmal lügt und die Eltern sagen, du bist ein Lügner. Da ist man nicht deswegen ein Lügner, weil man einmal lügt. Man hat gelogen. Es ist viel besser zu sagen, du hast gelogen, statt zu sagen, du bist ein Lügner. Das ist ein Urteil. Und das ist ein schweres Gewicht auf eine kleine Seele. Ja? Es ist ein großer Unterschied zwischen einer Tat und einem Wesen. Wenn du sagst, du bist ein Lügner, da kann ich nichts anderes machen. Aber wenn du sagst, du hast gelogen, das ist was anderes. Da kann man Buße tun. Okay, so, da ist man nur wegen einer Tat, ist man nicht deswegen ein Lügner geworden. Aber man ist auf dem Weg. Und die Tatsache ist, dass das nächste Mal, und es wird ein nächstes Mal geben, das nächste Mal, die Entscheidung wird mir leichter fallen, zu lügen. Ich habe es schon gemacht und der Boden hat sich nicht geöffnet, Blitz ist nicht aus dem Himmel gekommen und es ist leichter dieses Mal. Und so, ich tue es nochmals und nochmals und nochmals und nochmals. Und dann ist dies zu einer Gewohnheit geworden. Wenn sie nicht abgebrochen wird, führt zu meinem Charakter. Und letztendlich zu meinem Schicksal. So hier, ich bin gehorsam. Ich stelle mich und meine Glieder zur Verfügung. Und ich bin ein Sklave geworden. Okay? Ich bin nicht hier als Sklave geboren. Versteht ihr das? Okay? Na, wir haben heute gute Nachricht. Okay? Na, Paulus spricht aber von demjenigen, der stiehlt. Ich wollte einmal vor ein paar Jahren im Unterricht das beweisen, dass nicht alle Menschen gestohlen haben. Und da habe ich die Schüler gefragt, wer von euch hatte noch nie etwas gestohlen? Und nur eine Schülerin, ganz schüchtern, die Hand erhoben. Klasse voll Diebe. Ne? So, da habe ich sofort meine Brieftasche bewahrt. Ne? Aber Paulus spricht hier von zornigen Menschen. Er spricht von Menschen, die, er sagt hier, Vers 28, wer gestohlen hat, stehle nicht mehr, sondern mühe sich vielmehr, wirke mit seinen Händen das Gute, damit er den Bedürftigen etwas mitzugeben hat. Ja, er macht aus dem Dieb einen Geber. Also im Herrn. So, wenn die Gemeinde wirklich so volle Diebe ist, dann ist das Opfer ein sehr guter Dienst. So, da geht es weiter, Vers 29, kein faules Wort komme aus euren Mund, sondern nur eins, das gut ist, zur notwendigen Erbauung, damit es den Hörenden Gnade gebe. So, hier macht er aus dem schmutzigen Mund jemanden, der wirklich anmutige, gnädige, auferbauende Worte hat. Und dann spricht er in Vers 31, 32, über Bitterkeit. Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung. Das ist ebenfalls Bitterkeit. Kein Mensch ist bitter geboren. Hast du jemals ein bitteres Baby gesehen? Ich nicht. Ich war bei alle drei Geburten meiner Kinder dabei und die sind nicht bitter, sondern so süß. Direkt vom Himmel. Sie sind unwahrscheinlich süß. Das ist der Grund, warum wir normalerweise Babys sehr lieb haben. Warum? Wegen dieser Unschuld. Auch wenn sie in einem Gefangenenzustand geboren sind und in dem Moment, wo sie aus dem Mutterleib kommen, sie sind eigentlich am Sterben schon. Und wir sehen diese Schwachheit in ihnen, sobald die mit einer Entscheidung konfrontiert sind. Auch wenn sie die richtige Entscheidung macht, was sich lohnt, ja, trotzdem, dieser Kampf ist da. Alle meine Kinder, die haben sich mit 3 Jahren bekehrt, aber und sie haben nie irgendetwas Großartiges an Sünde gemacht, aber man merkt trotzdem, dass wenn sie nicht Jesus als Herr haben, dann würden sie auch für sich selbst leben. Und wenn es knackt, dann entscheidet man sich für sich selbst. Okay? Damit Bitterkeit. Bitterkeit ist nicht ein Zustand, in dem wir geboren sind, sondern Bitterkeit ist das Ergebnis von einem Prozess. Und zwar von diesem Prozess hier. Man wird verletzt. Ja, jedes Mal, wenn ich frage, woher kommt Bitterkeit, fast immer, ohne Ausnahme, kommt die Antwort, Bitterkeit kommt von Verletzung. Aber Bitterkeit kommt nicht von Verletzung. Es gibt Menschen, die verletzt worden sind, die nicht bitter sind. Bitterkeit kommt nicht von Verletzung, sondern Bitterkeit kommt von der falschen Reaktion auf Verletzung. Es gibt Menschen, die verletzt worden sind und du würdest denken, dass sie wirklich, ich denke an gerade einen ehemaligen Schüler in Wolfenbüttel, und als ich ihn kennengelernt habe, da habe ich gedacht, er muss wirklich von einem christlichen Elternhaus kommen und er muss wirklich ein gepflegtes, geschütztes Leben geführt haben, und das Gegenteil war die Realität. Und er hatte so einen feinen Geist. Und da hast du nicht gemerkt, er hat die richtigen Entscheidungen getroffen. So, Verletzung gleich nicht automatisch Bitterkeit. Es kommt darauf an, wie wir reagiert haben bei der Verletzung. Und so, ich werde verletzt und ich bin in dem Moment konfrontiert mit einem Gedanken, vergelten. Vergelten. Nicht vergelten. Einen Groll haben. Und warum mache ich diese Entscheidung? Hier. Das ist meine Basis. Okay? So, ich entscheide mich, einen Groll zu haben, aber ich bin nicht deswegen in dem Endstadium der Bitterkeit. Nicht? Aber ich bin auf dem Weg. Das nächste Mal, wenn du mich verletzt, da werde ich höchstwahrscheinlich in die Richtung reagieren. Verletzung mit Verletzung. Und mit der Zeit, das wird mein Charakter. Es ist automatisch. Hier, dieser Prozess geschieht nicht mehr in diesem Bereich. Dann ist es nicht mehr Gedanken, Entscheidung, Tat, sondern es geschieht einfach automatisch. Es ist interessant bei Menschen, die chronische Lügner sind, dass sie lügen, auch wenn sie es nicht nötig haben. Aber wie ist das geschehen? Ja, das ist nicht in ihren. Und heutzutage versuchen Humanisten, alles mit Körperchemie zu erklären. Dass jetzt haben sie entdeckt, dass ein Ehebrecher das einfach in seinen Genen hat. Und man geht zur Schule, um das zu lernen. Das sind Menschen über ihr Vermögen ausgebildet. Hier ist das nicht mehr ein Prozess, sondern das ist automatisch. Jetzt bin ich so weit, dass ich nicht mehr defensiv bin, sondern jetzt bin ich der Verletzer geworden. Und da brauche ich nicht mehr eine Verletzung, um mich wirklich anzuspornen, sondern ich bin schon geladen. Und ich gehe in jede Beziehung geladen. Ja? Preis dem Herrn, ich habe gute Nachricht. Und zwar, diese Lügner, dieser bittere Mensch, er hört das Evangelium von Jesus Christus. Und er kommt zum Glauben an ihn. Halleluja. Und so ist alles, was den früheren Lebenswandel angeht, tot. Diese alte, bittere Lügne ist gestorben mit Christus. Und er empfängt die Vergebung seiner Sünden. Und nicht nur das, sondern er ist vom Neuen geboren. Er empfängt neues Leben. Das kannst du in Römer 6, Vers 4, Vers 5, Vers 8, Vers 9 und Vers 10 lesen. Halleluja, wir haben neues Leben in ihm. Und so jetzt, mein alter Mensch ist gekreuzigt, ich bin auferstanden mit ihm, ich habe neues Leben in mir durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist in meinem Geist. Und jetzt werde ich versucht zu lügen. Und das ist, versteht ihr, das ist, wo der Teufel uns versuchen wird. Er wird uns nicht versuchen. Mein Vater war Alkoholiker. Und ich habe Alkohol mein ganzes Leben gehasst. Es hat nichts mit amerikanisch zu tun. Es hat damit zu tun, dass Alkohol mein Vater umgebracht hat, wo ich 12 Jahre alt war. Und hat ihn eigentlich von mir weggenommen, wo ich 2 Jahre alt war. Ich hasse Alkohol. Deswegen kommt der Teufel nicht zu mir und sagt, würdest du nicht wirklich etwas Whisky haben? Da würde ich sagen, natürlich nicht. Wieso? Warum würde ich sowas sagen? Aber es gibt Menschen, die Alkoholiker sind. Sie sind nicht als Alkoholiker geboren. Es hat nichts mit ihren Genen zu tun, sondern es hat damit zu tun, wie sie ihr Leben bis zu diesem Punkt handhabt haben. Stimmt das? Und jetzt kommen sie zum Glauben, der alte Alkoholiker ist gestorben, der alte Lügen ist gestorben, der alte bittere Mensch ist gestorben. Wo wird der Teufel den Lügner versuchen? Zu lügen. Wenn du nicht geraucht hast in deinem ganzen Leben, dann wird der Teufel nicht dich mit Rauchen versuchen. Versuch das. Das macht mich krank. Aber wenn du ein Problem damit hast, das wird er bereit sein. Und er weiß, wo du schwach bist. Und die Sache ist, dass Gott dich nicht rettet von der Versuchung. Das ist sehr wichtig in Gottes Programm für dich. Weil das ist die Art und Weise, wie du das, was du in der Position in Jesus Christus hast, das ist die Art und Weise, wie das umgesetzt wird in deinem Leben. Das ist die Art und Weise, wie das Neue, was in dir ist, durch den Heiligen Geist wirklich zum Vorschein kommt. Du musst durch diesen Prozess gehen. Aber die gute Nachricht ist erstens hier, der alte Mensch ist gekreuzigt. Und du hast neues Leben. Du hast ein neues Herz. Ich habe nie bevor meiner Bekehrung das Verlangen gehabt, heilig zu sein. Ihr? Nee. Aber seit der Stunde, wo ich mich bekehrt habe, da habe ich so ein Verlangen, wirklich rein und heilig zu sein. Dieser Gedanke hat mich nicht einmal beschäftigt, bevor ich mich bekehrt habe. Ich habe gar nicht gewusst, was die Bedeutung ist von Heiligkeit. Aber Heiligkeit kommt nicht durch Händeauflegung. Heiligkeit kommt nicht durch Gebet für dich. Heiligkeit kommt nicht durch Heiligkeit ist nicht eine Gabe. Ewiges Leben ist eine Gabe. Aber ob dieses ewige Leben Auswirkungen hat in meinem Wesen, in meinem Leben, ob dieses ewige Leben wirklich zu Frucht kommt in meinem Leben, das ist nicht automatisch. Das kommt nicht durch Händeauflegung. Das kommt nicht durch Gebet. Das kommt nicht durch Austreiben, Eintreiben oder irgendetwas desgleichen. Sondern das kommt dadurch, dass ich Schritt für Schritt diesmal mit Gott in meinem neuen Leben gehe. Und so, hier ist der früher ein Lügner war. Und jetzt hat er eine Gelegenheit, die Lüge abzulegen. Und er wird versucht. Und machen wir erstmal das Negative. Er wird versucht zu lügen. Und hier ist etwas, was du ganz bestimmt gemerkt hast über dich. Der alte Mensch ist gekreuzigt, aber du kannst immer noch Entscheidungen treffen mit dir im Zentrum. Und das ist, wo das halbe Kreuz gepredigt worden ist. Die Segnungen vom Kreuz, die Segnungen vom Kreuz, aber wenn du nicht dein Kreuz auf dich täglich nimmst und dich selbst verleugnest und Jesus nachfolgst, funktioniert das Christenleben nicht. Wenn du versucht wirst und du machst die Entscheidung mit dir selbst im Zentrum, dann bist du nicht wieder hier auf einmal. Aber das nächste Mal, wenn die Versuchung kommt, dann wirst du merken, wie leicht das ist. Und mit der Zeit bist du hier. Mit ewigem Leben in dir. Mit einem neuen Herzen. Mit dem Heiligen Geist. Mit Gottes Liebe, die dir hinterhergeht. Jedes Mal, wenn du die Sünde bekennst, Gott vergibt dir. Aber das ist kein Sieg. Und du gehst zur Seelsorge und zum Pastor. Du machst deinen Pastor, du machst deinen Seelsorger müde und entmutigt, weil sie dir nicht helfen können. Sie versuchen jede Methode. Und da bist du ein Sklave. So, preis dem Herrn, das ist nicht notwendig. Und Paulus sagte, genau wie das zum Negativen wirkt, wirkt es auch zum Positiven. Und hier ist der bittere Mensch. Der kommt zum Glauben an Jesus, gekreuzigt mit Jesus. Der alte, bittere Mensch ist radiert worden. Halleluja. Umgelegt. Bei dem Altarruf. Und neues Leben, neues Herz. Hier ist der alte, bittere Mensch berührt von der Liebe Gottes. Ich will lieben. Ich will lieben. Ich habe Gottes Liebe empfangen. Ich will lieben. Total begeistert, aber noch nicht versucht. Noch nicht geprüft. Aber volle Begeisterung. Super. Diese Begeisterung ist nötig. Es ist eine Betäubung auf das, was jetzt kommt. Diese Betäubung ist sehr wichtig. So, hier ist dieser Mensch voller Gottes Liebe, oh Halleluja. Und jetzt kommt genau derselbe Typ, der mein Leben bis jetzt quasi in meinen Augen ruiniert hat. Und er verletzt mich. Und jetzt muss ich eine Entscheidung treffen. Und ich habe gelernt, wenn jemand in Christus ist, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Und jetzt, ich bin nicht, sagen wir das so, einige Verse davor kommt dieser Vers. Wir sind zu diesem Urteil gekommen, dass eine gestorben ist, eine für alle gestorben ist. Und somit sind alle gestorben, eingeschlossen ich. Und er ist für sie gestorben und auferstanden, damit wir, die wir leben, nicht mehr uns selbst leben. Ich bin mit Christus gekreuzigt worden und nicht mehr lebe ich, Halleluja, sondern Christus lebt in mir und das, was ich jetzt lebe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich liebt und sich selbst für mich hingegeben hat und mein Ich ist nicht mehr das Entscheidende. Ich mache diese Entscheidung nicht mehr. Ich verleugne mich selbst. Ich nehme mein Kreuz auf mich und ich folge Jesus nach. Und ich vergebe. Nun, man ist nicht deswegen hier mit Liebe. Hier ist es eine kalte, kalkulierte Entscheidung. Einfach so, ohne große Gefühle. Es ist aber eine richtige Entscheidung. Hier ist, wo so viele Christen in Schleudern kommen, weil sie denken, das ist Heuchelei, wenn ich das nicht fühle. Unsinn. Das ist genau der Punkt, wo der Teufel uns immer wieder zu Fall bringt. Da ist kein Gefühl da. Da ist eine Entscheidung, nicht radikal, sondern normal. Normale Jüngerschaft. Dass ich nicht mehr der König bin. So herrsche, das Wort da, herrsche, ist Basileo, es bedeutet, wie ein König herrschen, königliche Autorität ausüben. Die Sünde herrscht nicht mehr in mir. Ich bin nicht mehr unter dem Gesetz, ich bin unter Gnade und die Gnade Gottes befähigt mich, Nein zu mir selbst zu sagen. In eine Welt, die nie Nein zu sich selbst sagt. Die Gnade Gottes befähigt mich, Nein zu sagen. Ja zu Gott, zu vergeben. Ich bin jetzt nicht hier, aber ich bin auf dem Weg. Und das nächste Mal, wenn ich verletzt werde, es wird mir leichter fallen, zu vergeben. Und mit der Zeit, hier ist gute und schlechte Nachricht auf einmal. Wollt ihr das alles auf einmal haben? Das beinhaltet, ja, dass wir nochmal und nochmals und nochmals und nochmals verletzt werden, bis wir hier sind. Und dann werden wir auch wieder verletzt werden. Aber hier ist es dann automatisch. Hier muss ich mich nicht an die Krage nehmen und sagen, vergebe. Ja? Sondern jetzt ist es automatisch. Und hier sind Gefühle dabei. Hier sind Gefühle dabei. Gefühle sind wichtig. Aber wenn du lebst von Gefühlen hier, das Gefühl, was du merkst in dir bei einer Verletzung hier, ist Vergeltung. Und wenn du das tust, dann ist es schlimm. Aber bist du nicht hier, aber du bist auf dem Weg. Und so, das ist wie Paulus Heiligung versteht. Nun, Jesus ist unsere Heiligung. Amen. So, er ist die Kraft, die in uns ist. Das ist nicht reine Willenskraft, aber der Wille ist sehr wichtig. Und was geschehen muss mit dem Willen, ist, dass wir die richtigen Entscheidungen machen. Aber letztendlich dann wissen wir, die Kraft ist nicht unsere Kraft, sondern seine Kraft in uns. Halleluja. Okay, so jetzt machen wir nochmals 15 Minuten. Lass uns versuchen, pünktlich um 20 nach 11 Uhr.